Heute ist Alexander Müller bei mir zu Gast im Interview. Alex ist ein Freund von mir und Kollege und Gastgeber der Väterabende. Wir haben vor einem Jahr schon mal hier im Podcast gesprochen, in Folge 17. Das ist eine der beliebtesten Podcast-Folgen bisher. Mit dem Titel Sind Väter besonders? Heute sprechen wir über die bisherigen Väterabende, über den Wert dieser Väterabende für die Teilnehmenden und geben einen kleinen Ausblick auf das, was da noch kommt. Außerdem sprechen wir darüber, was Alex im Sommer erlebt hat. Ich habe ihn gefragt, welche Ausbildung er dieses Jahr gemacht hat und inwiefern diese auch neuen Kenntnisse und Erkenntnisse in seine Arbeit einfließen. Ganz berührend fand ich in diesem Gespräch seine Erzählung von der Männerinitiation, an der er teilgenommen hat. Also erstmal habe ich ihn gefragt, was das überhaupt ist, so eine Männerinitiation. Und dann hat er von einem sehr bewegenden Erlebnis erzählt, das er hatte. Und dann habe ich ihn noch befragt, was jetzt als nächstes kommt. Und dann sind wir so ein bisschen in einen offenen Austausch gegangen über die Rolle des Mannes in der Familie. Gibt es da Besonderheiten? Wieder diese Frage, sind Väter besonders? Ne? Gibt es oder sind Männer besonders? Braucht es diese Rolle des Mannes in der Familie? Gibt es Bereiche im Leben in einer Familie, wo der Mann eine besondere Rolle hat? Dieses Gespräch hätte ich noch ewig fortsetzen können. Was ich noch zu Alex sagen möchte, was sich jetzt immer mehr verfestigt, auch bei ihm, was ich auch beobachten kann in den letzten Jahren, ist, dass er immer stärker seinem inneren Ruf folgt und seiner Vision, Paare zu begleiten, dass Paare trotz aller Prägungen und eventueller Verletzungen aus der Kindheit oder auch aus späteren Phasen mehr zu einem heilsamen Miteinander kommen, zu einem einander halten, sich gegenseitig bedingungslos annehmen. Also er begleitet Paare dabei, sich gegenseitig besser zu verstehen, zu unterstützen, verstehen, woher Muster kommen und vielleicht auch diese Muster zu durchbrechen miteinander. Sein großes Ziel, seine große Vision ist, dass Menschen Partnerschaft leben mit mehr Verbindung, mehr Liebe, mehr Tiefe. Und er möchte aufräumen mit der Idee, dass Männer alles alleine können müssen und alles alleine lösen müssen und dass sich selbst mitzuteilen eine Schwäche wäre. Genau, also sein Herz brennt für die Männer, aber auch für Familien und Paare. Und deswegen konzentriert er sich jetzt zunehmend auf Paararbeit. Und mein Eindruck ist, dass er da voll und ganz drin aufgeht. So, genug der Vorrede. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören in diesem Interview. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Gewaltfreie Kindheit. Ich bin Verena Ohm, Trainerin für gewaltfreie Kommunikation. Und hier im Podcast geht es darum, wie du die Theorie der gewaltfreien Kommunikation im Alltag mit Kindern ganz praktisch umsetzen kannst. Ich möchte dir viele Impulse und konkrete Ideen mitgeben, wie du gerade auch in herausfordernden Situationen immer noch gewaltfrei bleiben kannst. Bist du bereit? Dann lass uns loslegen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und hi Alex.
Schönen guten Morgen, ich freue mich, dass ich hier sein kann.
Du bist jetzt schon zum zweiten Mal in diesem Podcast. Ich habe dich ein knappes Jahr her. Das ist übrigens eine der meistgehörten Podcast-Folgen, ob Männer anders sind. Das wird heute auch wieder Thema sein, glaube ich, ob Männer anders sind. Wir haben im Vorgeplänkel schon ein bisschen geguckt, was haben wir denn so für Themen. Und da sind Worte gefallen, die kenne ich nicht. Da werde ich nachfragen. Heute wollen wir vor allen Dingen sprechen, mal so ein Wrap-up machen über die Väterabende. Da ist jetzt ein bisschen mehr als Halbzeit rum. Es bleiben noch drei Themenabende. Genau, drei Väterabende bis Ende des Jahres.
Genau.
Und ich starte gleich mal, um dich zu fragen, wie ist denn so das letzte Dreivierteljahr gelaufen und wie sind so deine, wie ist es so gelaufen? So. Und dann sprechen wir ein bisschen darüber, was du den Sommer über getrieben hast. Ja, du warst ganz umtriebig und hast Sachen gemacht. Dann hast du im ersten Halbjahr eine Ausbildung gemacht und hast die abgeschlossen. Und ich bin total fasziniert. Also dazu muss es auf jeden Fall noch mal eine separate Podcast-Folge geben. Das weiß ich jetzt schon, weil ich dann mal, nachdem du gesagt hast, du machst diese Ausbildung, ich geguckt habe, was ist das überhaupt? Und es ist ja super faszinierend. Also da kannst du gleich ein bisschen anteasern, was das eigentlich ist. Und dann verabreden wir uns nochmal, um darüber zu sprechen. Und nach der Ausbildung ist vor der Ausbildung, du hast was Neues angefangen. Da möchte ich auch gerne wissen, was das eigentlich jetzt ist und warum und ja, wie es jetzt weitergeht sozusagen. So, das war, glaube ich, der längste, ich hoffe, das war der längste Redeanteil, den ich heute habe. Und jetzt schmeiße ich meine Frage zu dir rüber. Väterabende. Sag noch mal ganz kurz, was das ist und was du bisher dieses Jahr angeboten hast.
Also die Väterabende sind ein Raum, den ich von Herzen gerne anbiete für Männer und vor allem Väter natürlich, indem wir uns ja wertungsfrei und unterstützend und humorvoll begegnen. Und das ist mir in dem Sinne wichtig, jetzt noch mal kurz zu sagen, dass wenn zwei Formate gibt, das eine ist so ein, das sind die Themenabende, das heißt, da habe ich mir im Vorhinein auch tatsächlich im Austausch mit einigen Männern bzw. Vätern, die sich daran beteiligt haben, überlegt, okay, welche Themen sind für uns Väter gerade besonders relevant? Hab die, bereite die dann für den Abend auf, bringe Fragen mit hinein, bringe Übungen mit hinein. Und ja, so hoffe ich, dass jeder ein bisschen Informationen, aber auch Transformatives mitnehmen kann aus dem Abend für sich, aus diesen Themenabenden. Und dann gibt es aber auch noch die offenen Abende. Das ist ein besonderes Anliegen von mir und ein Raum, den ich sehr, 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 sehr gerne eröffne, wo jeder Mann, jeder Vater ein Anliegen mit in den Abend hineinbringen kann. Also etwas, was ihn gerade beschäftigt. Das kann was in Anführungsstrichen Banales gewesen sein, wie ein Streit mit dem Sohn, mit der Tochter, der irgendwie gerade noch quer hängt, wo er sich Unterstützung wünscht, vielleicht in der Klärung, wo er vielleicht auch ein bisschen Halt und Unterstützung auch aus der Vätergruppe sozusagen erfahren möchte, wo er sich vielleicht fragt, hey, was kann ich beim nächsten Mal anders machen? Das kann auch irgendwie, ja, vielleicht was Längerfristiges schon mit der Partnerin sein, das kann was von der Arbeit sein. Also wir hatten auch genau diese Themen auch schon in den offenen Abenden. Und was ich daran eben vor allem so wertvoll finde, ist über das aussprechen, was mich gerade beschäftigt. Über das, also ich in meiner Rolle als Moderator, ich bemühe mich dann viel auch zu spiegeln, viel meines Coaching-Wissens auch mit einzubringen. Viel aus der GfK natürlich, ja. Und ich ermutige aber auch die anderen Väter dazu, ja auch sich sozusagen zu trauen, zu sagen, was sie gehört haben und was bei ihnen angekommen ist, was es mit ihnen macht auch, ja, was es anrührt. Und die Essenz, mit der wir ganz oft aus dem Abend herausgehen, ist wirklich eine tiefe Verbindung irgendwie zueinander. Also es fühlt sich sehr wohlig an, auch hinterher und auch ja, ein bisschen Inspiration auch. Wie geht es den anderen? Was machen die vielleicht, was ich für mich mitnehmen kann? Und gleichzeitig aber auch zu erfahren, hey, wir sind in einem Raum gewesen, jetzt 90 Minuten ist das Format ja. In einem Raum gewesen gemeinsam und haben festgestellt, es sind immer wieder sehr ähnliche Themen. Ich bin nicht alleine mit dem, was mich beschäftigt. Und es ist halt auch ein Raum, in dem ich mich zeigen kann, wirklich mit dem, was da ist. Genau, und das ist was, was ich wirklich sehr, sehr gerne von Herzen anbiete. Und ja, ich habe auch schon den ein oder anderen Männerkreis sozusagen in Präsenz geleitet und das ist der Versuch, auch ein Stück weit das in einem Online-Format fließen zu lassen. Genau, ja. Und was haben wir jetzt so das letzte Dreivierteljahr gemacht? Also es ist ja tatsächlich so, du sagst es, unser letzter Podcast ist wahrscheinlich rund 11, 12 Monate her. Ich habe mich sehr gefreut über den damaligen Startschuss. Und im Januar ist dann, glaube ich, auch der erste Väterabend gewesen. Und ja, es gab ganz verschiedene Themen. Es gab das Thema Wut, was sehr gefragt war, das Thema Selbstfürsorge, was sehr, sehr gefragt war. wo wirklich auch ja, essentielle Fragen auf den Tisch gekommen sind. Wie kann ich für mich so sorgen, dass ich im Familiensystem auch weiterhin eine gute Stütze sein kann? Ja, also ich habe da auch damals versucht zu sagen, diesen Satz weiterzugeben: Ich bin meine wichtigste Ressource. Ja, also wenn ich nicht auf mich aufpasse, wer dann? Fragezeichen. Ja, es kommt auch immer wieder dieses Thema auf: Okay, wie kann ich eigentlich wirklich fühlen, was in mir ist, oder auch wie kann ich so leben, dass ich meine Werte, die ich irgendwo im Unbewussten habe, vielleicht auch teilweise im Bewussten, wie kann ich die auch in meinem Leben wirklich einbauen? Es war also auch ein Abend zum Thema Werte. Und dann, ja, gab es da verschiedene Diskussionen, Übungsformate, und ich glaube insgesamt, wir hatten das auch schon mal in einem privaten Austausch, du und ich ja. Es ist für mich einerseits zwar manchmal auch ein Stück weit mehr Vorbereitung, als ich gerne hätte. Aber ich gehe jedes Mal aus den Abenden hinterher dann doch wieder sehr erfüllt raus. Und es gibt so eine schöne Geschichte, die ich kurz an der Stelle anführen möchte und mag. Es geht ein Mann am Strand spazieren und sieht einen Jungen, der Seesterne vom Strand aufliest und sie einzeln zurück ins Wasser wirft. Und der Mann schaut sich um und sieht, dass sehr, sehr viele Seesterne gestrandet sind, eigentlich weit mehr, als er zählen kann. Und irgendwie in einem Impuls geht er zum Jungen hin und sagt: Junge, was machst du denn da? Was tust du denn da? Siehst du nicht, dass das zwecklos ist, den Seestern da hineinzuwerfen? Das macht doch keinen Unterschied bei so vielen. Und dann fast schon so ein bisschen trotzig oder den Mann anlächelnd, bückt der Junge sich nochmal, hebt einen weiteren Seestern auf, wirft ihn zurück ins Meer und sagt: Doch, für diesen hier hat es einen Unterschied gemacht. Und da, ja, jedes Mal, wenn ich also da aus diesen Abenden rausgehe, und wenn es auch nur 3, 4 oder 5 Teilnehmer waren, dann denke ich mir so: Ja, das war wertvolle Zeit jetzt für jeden Einzelnen, der dabei war. Und deswegen mag ich die Räume auch gerne weiterhin gestalten und aufrechterhalten. Ja.
Danke, während du gesprochen hast, ich habe ganz viele Fragen. Vielleicht fange ich mal vorne an. Sind das eigentlich immer die gleichen Männer, die kommen, oder hast du wechselnde Gruppen? Also vielleicht gibt es ja jemanden, der hier noch nicht zugehört hat, und nicht weiß, was die Väterabende sind. Und wie ist jetzt deine Erfahrung? Kommen immer wieder die gleichen zurück oder sind es immer wechselnde Teilnehmer?
Also, ja, das ist eine spannende Frage, weil es tatsächlich so eine Art kleinen Kern, würde ich jetzt mal sagen, gibt. Also 2, 3 Männer, die mindestens schreiben, wenn sie nicht können. Also sagen: Ich bin nächstes Mal gerne wieder dabei, aber diesmal habe ich irgendwie einen Termin. Und da drumherum gibt es dann noch welche, die jetzt 2, 3 Mal dabei waren. Ich glaube, wir sind mittlerweile beim 10. oder 11. Väterabend angekommen. Das heißt, die das Format sozusagen verfolgen und sich wahrscheinlich dann thematisch dann mal abends so etwas herauspicken, oder wenn es vielleicht gerade was Akutes gibt. Und dann gibt es ja weit mehr, die sozusagen die Nachricht auch bekommen, die Mails dazu bekommen. Und da gibt es immer mal wieder auch Neuanmeldungen. Also manche, die jetzt vielleicht zum ersten Mal dabei waren. Das war jetzt auch beim letzten Mal zum Beispiel der Fall. Und für den kommenden Väterabend am Dienstag, am 15.10., sind nochmal 2 ganz, ganz neue Männer mit dabei, tatsächlich. Also, es ist, ja, es mischt sich und es darf sich auch gerne mischen. Und es ist auch offen für noch mehr Väter. Bisher, ich meine, Zoom bietet ja auch das Tool, das findet über Zoom statt, dass wir in so Sessions gehen können und dann kleinen Gruppenräume aufmachen könnten. Das hat es bisher noch nicht gegeben, weil die Runde bisher, ich glaube, die höchste Teilnehmeranzahl waren 6 und dann mit mir die siebte Person. Und dann ist die Gruppe einfach auch klein genug, um das sozusagen in einem Hauptraum zu halten. Aber es gäbe Möglichkeiten, das auch aufzuteilen.
Hast du den Eindruck, das wäre jetzt eine geschlossene Frage, ich frage mal offen, wie ist die Arbeit, wenn bei jedem Termin ein, zwei Menschen dabei sind, die das vorher noch nie erlebt haben? Hast du den Eindruck, dass es einen Unterschied macht, ob man nur mit einem festen Kern arbeitet. Also wir haben uns ja bewusst dafür entschieden, Väterabende anzubieten, die immer offen sind und nicht zu sagen, wir machen ein Halbjahresprogramm mit einer geschlossenen Gruppe. Wo siehst du die Vorteile und wo siehst du ja die Spezialität von so offenen, also immer wieder neue Teilnehmende willkommen heißende Formate? Macht
Ja.
das was? Ändert das was an der Vertraulichkeit, an der Gruppendynamik? Oder ja, beschreib doch mal, wie du das so erlebst, wenn neue dazukommen und andere sich schon kennen und du kennst ja auch geschlossene Formate.
Ja.
Reflektier das doch mal mit uns.
Ja, gerne. Also, ich sag mal, an dem neuen Format, oder nicht an dem neuen Format, an dem, wenn wir es, solange wir es sozusagen offen halten und immer wieder auch neue Väter dazukommen können, stelle ich fest, dass dann auch immer wieder neue Impulse irgendwie so mit hineinkommen. Ja, also nochmal eine andere Perspektive. Was ich auch gemacht habe, ist so, wenn jemand Neues kommt oder auch vor allem an den ersten Abenden, habe ich mal so einfach so ein bisschen auch aus Witz gefragt, wie ist denn so dein, was würdest du sagen, wie ist so dein GFK-Level? 0 heißt, was ist GFK? Kann man das essen? Und 10 ist, ich bin der Guru, lad mich ein, wenn es Konflikte zwischen Staaten gibt. Genau, und das ist einfach so für alle Männer individuell auch eine Einschätzung, okay, wo stehe ich vielleicht auch selber? Und das gibt mir auch einen Hinweis, okay, wie viel kann ich voraussetzen, vielleicht gedanklich, wie viel an kurzen Basisinformationen geben wir zwischendrin noch hinein. Aber genau, ich war ja gerade bei diesen Impulsen. Das heißt also, manchmal kommt vielleicht doch jemand, der im GFK aus seiner Einschätzung heraus noch nicht so erfahren ist und bringt nochmal eine ganz andere Perspektive mit rein oder hat hier ein sehr, sehr hilfreiches Urteil oder eine Bewertung sozusagen mitgebracht, die dann eine Diskussion in der Gruppe eröffnet und die fruchtbar sein kann. Und umgekehrt, ich glaube, es gab im frühen Sommer tatsächlich mal 2 Abende, wo wir jeweils zu viert waren oder wo das dann noch zweimal die gleichen Männer jeweils gewesen sind. Das heißt, da hätte ich jetzt so gerade versucht zu schauen, was ziehe ich denn da an Erkenntnissen raus? Und das hat sich dann schon auch, glaube ich, vertraut für die Väter und Männer angefühlt, aber ich glaube vor allem auch die jetzt so ein bisschen zum Kern gehören, sind mit dem Format auch einfach vertraut, auf einer gewissen Art und Weise, mit mir natürlich auch, wissen ein Stück weit, was sie erwartet. Und das lädt natürlich noch mal mehr zum Öffnen ein. Das ist auf jeden Fall zu beobachten. Und das war sogar so, dass wir, dass ich an einem Abend auch mal 2, 3 Fragen gestellt habe an diese Männer. Ihr seid ja jetzt schon ein paar Mal dabei gewesen und wie geht's euch damit? Was würdet ihr vielleicht noch anders machen? Hatte ich sogar Raum, ein Stück weit ein bisschen Feedback noch einzuholen, was für mich auch hilfreich war. Ich glaube, dadurch haben sich die Männer auch in dem Moment gesehen, gefühlt, gehört, gefühlt und festgestellt, hey, wow, okay, da ist jemand, der versucht, das immer wieder anzupassen, auch so, dass es vielleicht noch mehr das erfüllt, was gewünscht ist. Und ja, und ich merke, wenn es so einen kleinen Kern gibt, der immer wieder da ist und darum herum, ich habe gerade so ein witziges Bild vor Augen. Es gibt doch diese, ich weiß gar nicht, ob es die Angry Birds sind oder überhaupt irgendwie so eine Folge von, oder so eine Serie von Disney Pixar. Ich stelle mir sogar so vor, wie immer so 2, 3 Vögel auf diesem Strommast sitzen und außenrum sind so diese Leitungen und dann kommen mal wieder andere Vögel dazu und dann fliegen die wieder weg. Ich weiß nicht, ich habe
Das
gerade
ist
ein Bild
nett.
assoziiert, ja, genau. Das gibt eine gewisse Stabilität und aber auch Dynamik. Und ich glaube, beides ist wertvoll dafür, auf jeden Fall, ja.
Du gerade sagst wertvoll. Was glaubst du, ist das Wertvollste, was die Männer bei dir erleben oder die Väter bei dir erleben, wenn sie in diesen Raum kommen oder in diesem Raum erleben? Das ist ja nicht unbedingt nur mit dir.
Ja, also ich würde 2 Aspekte benennen, ist eben auch schon mal angeklungen. Also einmal dieses, ich bin nicht alleine und obwohl ich mich vielleicht manchmal in meinem Familien- und Arbeitssystem auch irgendwie so als Alleinkämpfer vielleicht erlebe und ja generell auch diesen Austausch unter Männern vielleicht auch in der Außenwelt nicht so habe, das ist ein Ort, wo ich ihn haben kann und wo ich sehe, es gibt ganz viele andere Väter, die denselben Schmerzpunkt haben, die dieselbe Herausforderung haben. Also nicht identisch, aber sehr ähnlich. Und da zu merken, okay, ich Ich kann hier auch Unterstützung erfahren. Und diese Inhalte, das, was mich beschäftigt, auch teilen. Ohne dass ich dafür verurteilt werde, ohne dass jemand gleich kommt und sagt, hey, mach das doch so und so und so und so. Also Ratschläge ungefragt. Also das ist mir auch wichtig, vielleicht nochmal zu erwähnen, dass es ein Raum ist, wo ich wirklich darauf achte. Und es passiert aber auch nicht, weil ich das vorher anmoderiere, zu sagen, hier, wir wollen hier untereinander wirklich zuhören. Wir wollen vielleicht spiegeln, wenn jemand das einlädt und das auch gespiegelt haben möchte. Wir wollen vielleicht, wenn jemand dazu einlädt, auch Impulse haben und Ratschläge, aber wir geben nicht ungefragten Ratschlag. Genau. Und ja, das ist auf jeden Fall da einer der wertvollen Punkte. Dieses, ich bin nicht alleine. Und das andere ist, glaube ich, auch einfach, wann nehmen wir uns in der Woche schon mal 90 Minuten Zeit, um uns wirklich mit eigenen Themen zu verbinden. Also ich glaube, dass das andere Nugget ist, was sozusagen da drin liegt, das andere Goldstück, wirklich mal zu gucken, okay, da ist jetzt ein Thema, was mich als Vater beschäftigt und ich widme dem mal 90 Minuten Zeit und Aufmerksamkeit, mich damit auseinanderzusetzen, vielleicht noch das ein oder andere Aha-Erlebnis mitzunehmen, aber auch einfach meiner Frage ein bisschen mehr Antwort zu schenken. Genau, und das dann auch wiederum im Austausch mit anderen Vätern oder Männern, ist, glaube ich, ja, noch immer relativ einzigartig, auch wenn ich da draußen auf dem Markt ähnliche Sachen entdecke. Aber wenn ich so im Gespräch und im Austausch mit anderen, also mit Freunden noch bin oder so, es ist immer die Hürde sozusagen, etwas, was mich beschäftigt als Mann, mit anderen Männern zu teilen, ist irgendwie noch hoch. Also da ist irgendwie dieses diffuse Konzept, ich muss das alleine schaffen, ich darf mich eigentlich nicht zeigen und mitteilen, weil das hat irgendwas mit Schwäche zu tun. Und ja, und ich mag da auch wirklich, also da stehe ich auch für zu sagen, hey, ich habe es ganz anders erlebt und ich bin so froh, dass ich in meinen Freundschaften das auch teilweise sehr anders leben kann. Sagen kann, hey, ich habe da den und den Schmerz oder die und die Herausforderung, auch ein bisschen meine Emotionen dazu teilen kann und dann erfahre, wie wertvoll es ist, wenn jemand, der auch Mann ist, der auch Vater ist, der vielleicht auch eine ähnliche Herausforderung hat, mir spiegelt und sagt, was er hört und wie, was bei ihm so ankommt und wie es ihm geht, wenn er von mir das hört und dann vielleicht auch noch einen kleinen Ratschlag hat.
Das finde ich ganz, gut, dass du das gesagt hast, als du gesagt hast, einer der wertvollen Aspekte ist zu wissen, man ist nicht allein damit. Das kenne ich von den Mädels auch, mit denen ich arbeite. Und wann kümmere ich mich schon mal 90 Minuten um mich? Das habe ich auch oft in der Freitagsübungsgruppe. Das sind auch Männer dabei, aber überwiegend Frauen. Und sie alle sagen, das ist der Ort, wo ich mal mich nur mit meinen Themen beschäftigen darf und auch für andere da sein kann. Und wo das ist einfach auch ein Teil Selbstfürsorge. Da denke ich, das ist ja jetzt erstmal noch recht ähnlich. Und gleichzeitig bin ich hier die ganze Zeit und denke, okay, und ich bin so neugierig zu erfahren, was ist bei diesen Aliens, diesen Männern anders als bei uns Frauen? Ich blicke ja überhaupt nicht in die Männerwelt. Und dann sagst du, ja, dieses alles alleine machen. Ich glaube schon, dass Frauen, ich erlebe das zumindest so, dass viele Frauen sich untereinander, also angenommen, ich gehe auf eine Party oder ich bin auf so, also selbst auf dem Tag der offenen Tür an der Schule. Ich kriege mit, wie die Mütter sich unterhalten über wirklich sehr persönliche Themen. Und ich erlebe das. Ich als Frau, anwesend mit Männern, erlebe nie, dass die Männer sich untereinander über ihre persönlichen Themen unterhalten haben. Also habe noch nicht erlebt, dass, wenn es nicht gerade so ein typischer GfK-Kreis war, dass in so einer öffentlichen, normalen, alltäglichen Veranstaltung die Männer sich über ihre Gefühle austauschen. Noch nicht mal am Fußballplatz, wo ich dann viel so mitgehört habe, wenn Männer sich untereinander unterhalten haben, die haben dann auch Alltagsherausforderungen, viel handwerkliches Zeugs auch, ja, also Alltagsorganisation, Jobwechsel, Frau ist jetzt wieder berufstätig und das muss man jetzt irgendwie deichseln, Kindererziehung, Schwiegereltern krank oder so, also solche Sachen schon, aber über, also Ich-Botschaften, ja, mir geht's gerade nicht gut oder mir geht's gerade super oder das erlebe ich nicht. Und du sagst, diese Räume Die gestalten sich aber so, dass das möglich ist und es wird auch angenommen als Angebot.
Ja,
Das
das ist.
Vorurteil, dass Männer immer lösungsorientiert sind und nie über ihre Gefühle sprechen. Gell? Ich wollte das mal eben
Ja.
raushauen.
Es ist ja auch, also ich glaube, das ist leider auch noch weit verbreitet. Und deswegen ist mir diese Gegenbewegung, das eben so einen bewussten Raum aufmachen, auf jeden Fall auch so wichtig, weil ich eben diesen Wert selber erlebt und gespürt habe schon und immer wieder auch erleben und spüren darf. Und ich möchte aber noch sozusagen einmal noch eine Tür öffnen, dahingehend, an die Väter oder Männer, die das jetzt vielleicht hören und sagen so, um Gottes Willen, ich kann gar nicht über meine Gefühle reden, ich weiß ja noch nicht mal, was ich fühle. Das ist im Übrigen eine Herausforderung, mit der ich auch täglich konfrontiert bin. Also ich weiß nicht, ob es wirklich so ein Männerding ist, dass es mitunter schwierig ist zu fühlen, was wir fühlen und dann zu fühlen, was ich jetzt in diesem Moment fühle. Und es ist auch nicht das Hauptanliegen des Abends sozusagen, Kontakt, oder plötzlich zu wissen, was ich denn eigentlich fühle, sondern du bist auch herzlich eingeladen, falls du das jetzt hörst, einfach da hinzuzukommen und mal zu gucken, wie es sich entwickelt. Und vielleicht fühlst du ja doch an irgendeiner Stelle irgendwas oder wahrscheinlich. Und als du eben noch sagtest oder gefragt hast, was ist so das Wertvolle? Jetzt, wo ich dann nochmal auch dir gerade lauschen durfte, was du so erzählt hast, ist mir so gekommen, ich glaube, dass der Raum auch deshalb so wertvoll sein kann, weil ich oft zwischen den Zeilen spüre, was die Männer eigentlich denken, sagen, fühlen. Und das wirklich auf den Punkt spiegeln kann. Und wenn ich so merke, da ist gerade der Raum dafür da und es ist vielleicht auch gerade gewünscht, dann bringe ich das auch in die Mitte und dann teile ich das auch. Und ich glaube, das ist auch etwas Wertvolles, was dann die Männer für sich daraus mitnehmen können, dieses Gespiegelte und mal das eigene Erleben aus einer anderen Perspektive oder von einem anderen Menschen aus sozusagen zu hören. Zu sagen, ah ja, das ist ja das, was mich beschäftigt. Oh, wie wertvoll das jetzt nochmal anders formuliert oder eben von jemand anderem zu hören. Das ist auch das, was ich sozusagen am Freundeskontakt oft schätze, wenn ich das von jemand anderem einmal höre. Und es erweitert einfach meine Perspektive und mein Bewusstsein über mich selber auch ein Stück weit. Genau, ja.
Was kommt besser an, die festgelegten Themen oder die offenen Abende? Wir haben noch nicht so viele offene Abende gehabt, aber was ist so dein Eindruck? Spielt das eigentlich überhaupt eine Rolle?
Ja, also ich sag mal, wenn ich jetzt rein quantitativ gucke, dann ist es so, dass die Themenabende im Moment noch besser besucht sind. Auch darüber habe ich mich schon mit ein paar Männern ausgetauscht, die dann in den offenen Abenden da waren. Und dann wurde scherzhaft so ein bisschen gesagt, ja, bei den Themenabenden kann ich mich vielleicht auch ein bisschen hinter dem Thema verstecken und dem Alex auch mal eine Weile lauschen. Und bei den offenen Abenden ist es so, dass ich ja auch selber was teilen, also da ist das Teilen ja sozusagen der Mittelpunkt. Und es scheint noch so zu sein, dass dieses offene, also entweder ist es noch nicht konkret genug, was bedeutet das eigentlich? Oder vielleicht ist das Offene auch wirklich so ein bisschen ja noch mit Angst oder mit Widerstand besetzt, weil es eben nicht so unserem Mannsein vielleicht entspricht, das wir gesellschaftlich kolportiert übernommen haben irgendwie. Genau. Und da vielleicht noch mal eine Lanze für den offenen Abend brechend ist auch hier, das geht. Da schauen wir wirklich ganz sensitiv irgendwie rein, was für alle das Stimmige ist, ne? Und es gibt eben letzten Abend gab es zwei Männer, die bereit waren, was zu teilen, und wir haben es als Gesamtgruppe dann irgendwie gehalten und dem zugehört, und so hatten die einfach besonders viel Raum, ja. Und wenn es dann mehr Männer wären, dann würde sich der Raum entsprechend ein bisschen verkleinern. Und ich ja, und es kann sehr befreiend sein, oder es ist sehr befreiend, bin ich auf jeden Fall überzeugt davon, wenn ich sozusagen etwas in die Mitte gebe, was mich gerade beschäftigt. Und dabei brauche ich auch gar nicht unbedingt genau sagen, was ich da jetzt eigentlich fühle und wo da vielleicht irgendwie ganz großen Schmerzpunkte sind, sondern darf einfach auch was sein, um sich ein bisschen Ballast von den Schultern zu nehmen und einfach einen Ort zu haben. Ja, mal was zu teilen, was ich eben mit Freunden nicht so besprechen kann, weil ich Angst habe, dass ich dann verurteilt werde.
Ja, also mal Gedanken sortieren,
Genau, ja.
eigene Werte abchecken, den Kopf klar kriegen irgendwie, so
Ja, und
das
neu
immer.
ausrichten auch ein bisschen. Also so vielleicht, wo man vor der Wand steht und sagt, ja, ich komme da nicht weiter oder da ist immer und immer wieder dieser Konflikt zwischen meinen Kindern oder da ist immer wieder das und das mit meiner Partnerin. Wenn sich ein Türchen öffnet dafür, dann werden auch dann kommen da auch Impulse sozusagen bei raus oder auch einfach Erkenntnisse dadurch, dass ich nochmal höre, was die anderen sagen, was sie gehört haben von mir. Ah ja, stimmt, so klar hatte ich das noch nicht. Und jetzt kann ich mit einer anderen Klarheit, vielleicht auch mit einer anderen Motivation und Energie in den nächsten Konflikt oder in die nächste Situation hineingehen.
Das finde ich lustig. Das ist immer ganz oft so, ne? Mit erstmal konfus rein mit irgendeinem Thema, das abladen, sich gespiegelt bekommen und sich selbst mal reden hören und dann eine Klarheit gewinnen und mit dieser Klarheit sozusagen den nächsten Schritt klar zu kriegen, was mache ich jetzt damit, und dann rauszugehen in den Alltag und sich daran zu erinnern, ja, auch was so das Ergebnis war.
Ja.
Und dann anfangen, kleine Veränderungen vorzunehmen oder auch nicht, ne? Auch diese Klarheit zu haben, ey, eigentlich ist alles gut, so wie es ist.
Ja.
Ne? Oder jetzt, wo wir darüber gesprochen haben, ist es alles nicht mehr so schlimm. Das gibt es bei euch wahrscheinlich auch.
Ja, total.
Ja. Was ist noch geplant für den Rest des Jahres?
Ja, wir haben jetzt noch nächsten Dienstag also das Thema Clara Papa sein. Dann kommt noch mal ein offener Abend im November und im Dezember schließen wir ab mit Geschwisterstreite. Das war auch noch
Okay. Und
als
der
Wunsch.
Geschwisterstreit können sich ganz viele ganz viel vorstellen. Was heißt klarer Papa sein?
Ja, das Spannende ist, dass ich mich das auch gefragt habe, und zwar aus vielerlei Perspektiven. Es ergab sich so ein bisschen aus diesem Austausch mit den Männern, die sich an der Umfrage beteiligt haben, was sie sich denn wünschen. Also es ist eine Mischung für mich aus, wie möchte ich als Papa sein mit meinen Kindern? Wie kann ich das auch klar leben und vorleben? Also das ist auch wieder so ein bisschen ein Werteding mit drin. Und wie kann ich das auch gegenüber meiner Partnerin vertreten? Also sowas wie, da ist ein, also ich bin vielleicht gerade, da gab es vielleicht gerade zum Beispiel einen Konflikt zwischen meinen Kindern. So, ich gehe als Papa in Anführungsstrichen dazwischen, damit meine ich nicht gewaltvoll, sondern ich meine, ich trenne die beiden erstmal in irgendeiner Form und dann nehme ich mich dem an und spreche mit der einen Seite, mit der anderen Seite. Und dann ist vielleicht irgendeine Sache, wo die Mama das gerade beobachtet und irgendwie den Eindruck hat, hey, das ist jetzt gerade nicht so, wie ich das gern hätte, ja. Und ich als Papa habe aber irgendwie die Intuition, die Überzeugung, dass das, wie ich das gerade mache, sich für mich stimmig anfühlt und dass ich meine Kinder auf diese Weise gerade begleiten möchte. Vielleicht kann ich das nicht so 100% begründen, aber ich fühle gerade, dass das so ist. Und dass ich das dann auch sozusagen gegenüber meiner Partnerin liebevoll und klar kommunizieren kann, ein Stück weit, ja. Und sagen kann, hey, ich bin jetzt gerade hier, ich habe hier übernehme die Verantwortung. Also ich zum Beispiel kenne das Phänomen auch, dass es dann einen Anteil in mir gibt, der manchmal dann einfach sozusagen diesem Widerstand der Partnerin nachgeben will, auch wenn ich eigentlich die Überzeugung habe, dass das, wie ich es gerade mache, passend und stimmig ist. Und ich glaube, dass es da eben an vielen Punkten so Bewusstseinsarbeit braucht, also dass ich mir bewusst mache, was will ich eigentlich verkörpern, wie möchte ich als Papa sein, auch wie möchte ich nicht sein. Genau, und wie kann ich das auch vielleicht nicht unbedingt auch nur in der Akutsituation, sondern auch in den Momenten, wo es sich ein bisschen beruhigt hat, mit meiner Partnerin irgendwie so klären und besprechen, dass klar ist, okay, es gibt Räume, die begleitest du und es gibt Räume, die begleite ich. Also auch dieser Teil wird eine Rolle am kommenden Dienstag spielen. So, was ist eigentlich sozusagen das Ressort von uns Männern und Vätern in der Erziehung, in Anführungsstrichen, ja, in der Begleitung der Kinder? Was ist es, was nur wir weitergeben können und wo die Mama sich überschlagen kann, und so viel wie sie will, das kann sie einfach nicht geben. Also diese, ne? Und auch umgekehrt gibt es natürlich ein Ressort, wo die weibliche Seite, wo die mütterliche Seite nur gefragt ist, wo wir Männer uns vielleicht auch ja nicht reinbegeben sollten. So, und das möchte ich gerne ein Stück weit abstecken, da möchte ich gerne einen Rahmen schaffen, dass wir uns darüber austauschen. Ich bringe selber ein paar Ideen mit rein von Dingen, die ich gelesen habe, die ich selber erfahren habe. Und es ist aber natürlich ein Raum, der sich auch entwickelt, weil wenn wir uns vor Augen halten, dass eben in den letzten Jahrzehnten so ein Stück weit die Geschlechterrollen auch verwässert sind, einerseits, ja, und ich bin überhaupt gar kein Rollenfan, aber dadurch ist ganz viel Unsicherheit sozusagen entstanden. Und dann haben vielleicht die Mütter angefangen, Räume zu besetzen oder auch auszufüllen, weil sie da ein Vakuum gesehen haben oder gespürt haben, was die Männer nicht erfüllen konnten, irgendwo ein Stück weit, ja. Und also auch der Arbeit geschuldet und dieser ganzen Vorstellung, der Mann muss sozusagen arbeiten gehen, was immer noch heute so sich widerspiegelt. Und umgekehrt aber auch, wo ja die Männer vielleicht einfach auch irgendwie weibliche Seiten erfüllt haben, weil sie dachten, das muss irgendwie so sein, weil sie ganz viel auch von der eigenen Mutter geprägt sind und so weiter. Also da denke ich, braucht es noch viel Aufklärung und viel Austausch. Und wenn wir uns da am nächsten Dienstag ein Stück weit auf den Beginn dieser Reise machen können oder auch auf die Fortsetzung dieser Reise, ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ich glaube, es wird ein sehr, sehr spannender Abend. Ich bin auch sehr gespannt, was die anderen Väter so dazu denken. Und genau, und ich mag da auch noch eine, an diesem Abend werde ich auch noch eine Haltung teilen, ne, die ich in einem Gespräch mit einem Freund zusammen sozusagen gespürt oder erarbeitet habe, die ich gegenüber meinen Kindern versuche zu leben und die mich sehr, sehr berührt hat. Und da freue ich mich, die mit den anderen zu teilen und bin gespannt auch, was sie dazu denken.
Ich frage jetzt nicht nach. Ah, Spannung aufrechterhalten.
Ich würde es, glaube ich, auch nicht beantworten.
Ich spüre große Lust, dich mal einzuladen in so einen Kreis von. Ich habe sehr viele Frauen in meiner Community, die sehr hart dafür gekämpft haben, Gleichberechtigung der Geschlechter, Gleichwertigkeit in dem Rollenbild, die sich wirklich also an Herausforderungen im Alltag reiben und gucken, was wird traditionell von Frauen erwartet und inwiefern deckt sich das aber eigentlich gar nicht mit dem Wunsch der einzelnen Person dann, der einzelnen Frau, das auch so zu leben? Ich hatte einen sehr intensiven Austausch mit einer Abonnentin, die sagte, Verena, kannst du ein bisschen darauf achten, in deinen Newslettern nicht das alte Narrativ zu bedienen, dass die Frau im Service zu sein hat und Haushalt und Herd und Kinder und sowas macht? Weil ich dann gesagt habe, ich habe einen Deal mit meinem Mann, jetzt kannst du das bitte sagen, dass du das so verein, dass du das so möchtest, dass das eure Vereinbarung ist. Sie hat nichts dagegen, dass ich in Anführungsstrichen klassisches Rollenbild lebe, möchte aber gerne, wenn es so ist, dass ich wirklich deutlich mache, dass das eine Vereinbarung ist, dass es ein Wunsch von mir ist, explizit, und nicht, weil man das halt so macht oder weil das halt klassischerweise so ist, weil sie zu denen gehört, die hart dafür gekämpft haben, Dinge zu tun und tun zu dürfen, in Anführungsstrichen, die ansonsten eher dem Mann vorbehalten waren. Und ich glaube, wir sind gerade in einer super spannenden Zeit. Weil es halt dieses eine, weder gibt es den gesellschaftlichen Konsens, dass, ne, ich überspitze es jetzt mal, die Frau gefälligst zu Hause am Herd zu bleiben hat, sich um die Kinder zu kümmern hat, der Mann geht arbeiten, noch gibt es das extreme Gegenteil oder das Gegenteil davon, dass Frauen gefälligst zu arbeiten haben und die Männer gefälligst 50% der Care-Arbeit zu leisten haben. Das gibt es nämlich auch nicht, sondern alles dazwischen und an den Extremen. Und jenseits dieses das ist richtig, das ist falsch, so muss es sein, so ist. Aber wir sind gerade in einer ganz heißen gesellschaftlichen Phase und ich würde so gerne auch mal, ne, mit, du hast gerade gesagt, was ist so die Domäne der Männer? Da merke ich direkt, ich kenne bestimmt zwei, drei, die dann sagen, es gibt keine Domäne der Männer mehr, das ist alles alte Tradition. Jeder kann alles und ich gehöre auch eher zu dem Lager, der sagt, nee, wenn ich meinen Mann und mich angucke und unsere drei Kinder, es gibt Dinge, die sind meinem Mann vorbehalten, weil er ein Mann ist. Und es gibt Dinge, die sind mir vorbehalten. Ich glaube nicht, dass Männer und Frauen gleich sind. Und ich glaube, dass es einen genetischen Unterschied gibt und einen nicht nur gesellschaftlich geprägten, sondern ich glaube, dass wir unterschiedlich gemacht sind. Sonst hätte uns unser Erschaffer alle bisexuell gemacht, ja, oder so, dass wir halt alle Kinder kriegen können und alle, ja, also ich glaube, dass es da einen Unterschied gibt. Und als du dann diesen Themenabend geplant hast, Clara, Papa, habe ich gesagt, ah, und ich habe ja deine Ausschreibung gesehen und dachte, sich mal darüber klar zu werden, wo ich, das wäre jetzt für Frauen genauso interessant, wo ich typische Domänen sehe und darüber sich mal auszutauschen, sowohl mit dem gleichen Geschlecht als auch mit dem anderen. Ne, warum denke ich, dass wir haben hier ein kurzes Beispiel. Wir haben immer Stress am Esstisch gehabt und immer ist wirklich eine Beobachtung. Die ersten 4, 5 Lebensjahre unserer Kinder gab es regelmäßig wirklich heiße Konflikte am Esstisch. bis mein Mann, und ich glaube, der war inspiriert durch irgendwas, was er gelesen hat, die Sitzordnung verändert hat und er hat sich ans Kopfende gesetzt.
Ich kenne es, ja.
Wir haben nebeneinander gesessen, ne? Also Kind, erwachsener Kind, erwachsener Kind, sodass die Erwachsenen den Kindern zur Hand gehen konnten, als sie noch klein waren. Und es hat sich mit einem Schlag, ohne dass wir darüber gesprochen hätten, er hat einfach nur an dem Abend, als er das verändert hat, den Sitzplatz gewechselt, für sich am Tischende gedeckt, hat sich dorthin gesetzt. Die Kinder haben gesagt, wo sitzen wir jetzt? Hat gesagt, ihr könnt euch aussuchen, wo ihr sitzt. Und dann haben wir uns das so gemacht, dass ich irgendwie dann, ne, so zwischen den Kids saß und wir so verteilt waren. Und von einem Schlag war einfach auf den anderen hat sich was verändert in der Dynamik. Und es macht einen Unterschied. Meine Überzeugung, weil ich es so gesehen habe. Und ich habe oft am Kopfende gesessen. Das hat nichts verändert. Also Familienoberhaupt, ja, ganz traditionell, wo ich Menschen kenne, denen sich jetzt die Nackenhaare aufstellen. Weil wir Frauen halt so gekämpft haben dafür, nicht benachteiligt zu sein und wirklich benachteiligt, ne? Was das Wahlrecht angeht, was Entscheidungen. Früher mussten Frauen ihre Männer fragen, ob sie arbeiten gehen dürfen. Ja, also aus dieser Zeit, es gibt wirklich harte Kämpfe, die das weibliche Geschlecht gefochten hat. Übrigens mit viel männlicher Unterstützung. Auch die Frauen waren nicht alleine, als sie dafür gekämpft haben. Aber es ist halt eine Reiberei. Und
Ja.
da würde ich total, das machen wir heute jetzt nicht auf das Wasser. Ich würde so gerne mal so einen runden Tisch machen. Und sagen, gibt es sowas wie
Ressource oder
männliche
was?
Domänen oder Ressorts, genau so hast du es genannt. Ich würde sagen, ja, und dann mal hinzugucken, wo ist denn das und wo auch nicht und wo sind wir uns da uneinig oder unklar noch? Und warum sieht das jeder so, wie er das sieht? Ich glaube, wir sind ja auch alle geprägt, ne? Und haben unser Leben eingerichtet irgendwie. Ich habe immer Angst vor solchen Gesprächen, weil ich, ja, noch nie mich damit wirklich auseinandergesetzt habe. Und ich glaube, ich habe vielleicht auch, habe ich dann auch meiner Leserin geschrieben, ich glaube, ich habe auch Angst, bei so einem Austausch dann zu erkennen, dass ich möglicherweise doch gar nicht so zufrieden bin mit der Rollenaufteilung, die wir jetzt hier haben. Ich sage immer, das ist eine Vereinbarung, das ist ein Deal, wir haben das so und so ist das. Und wenn ich jetzt tiefer einsteige mit jemandem, der das mir nochmal von seiner Seite beleuchtet, hätte ich auch Angst, festzustellen, dass es auch noch anders gehen könnte und dass da eine Sehnsucht ist, mir ist, die sagt, eigentlich möchte ich das auch und ich habe Angst, das dann anzusprechen und dafür zu gehen. Also tue ich doch einfach mal so und rede mir selber ein, dass ich glücklich bin mit der Situation, wie ich bin. Also ich bin sehr überzeugt davon, dass ich glücklich bin mit dem, was ich habe, aber selbst du stellst mir manchmal Fragen, wo ich denke, okay, nein, da will ich jetzt nicht hingehen. Das ist mir gerade zu viel, aber also das wäre. Und dafür braucht es, glaube ich, auch, also für so einen Austausch, das ist nicht mal so Talkshow im Fernsehen, ja, sondern ich glaube, das wäre auch so ein Abend, wo man sich
Ja.
wirklich safe space, wo man sich wirklich
Ja.
sicher fühlt. Und ich würde mich auch schrecklich gerne mit anderen Männern darüber unterhalten. Das ist für mich noch eine Spezies, die mich echt interessiert. Ich finde, ihr seid anders.
Ja, ich genau, und also Stichwort Austausch. Also ich glaube, es ist wirklich so, dass wir diese Räume einfach brauchen, um uns Orientierung zu verschaffen. Ja, also weil es einfach eben so viel Unklarheit gibt und mir ist dann nochmal ganz wichtig zu sagen, dass eben auch wirklich nicht darum geht, klassische Rollenmodelle wieder aufleben zu lassen. Ne? Das ist überhaupt nicht die Idee des Abends, sondern einfach eine Gewissheit zu haben, okay, wie möchte ich das erfüllen? Ja? Was ist meine klar, also dass ich sozusagen mehr Klarheit über mich als Papa gewinne und über mich als Mama dann in deinen sozusagen Kreisen. Und da eben ja vielleicht auch darüber ein Stückchen mehr Lebensfreude und auch mehr Qualität mit meinen Kindern und in meiner Familie einfach leben kann, weil diese Räume nicht mehr verwässern und irgendwie so ein bisschen was Diffuses und Verärgertes hinterlassen, was ja sein kann. Ja, jetzt bist du in meinen Bereich gekommen, ich habe es aber nicht explizit vorher benennen können, sondern es ist einfach hinterher passiert. So, genau. Und da und die Frage darüber hinaus offen zu lassen, gibt es diese Räume? Ne? Also gibt es was typisch männlich, typisch weiblich ist, wo die Kinder wirklich profitieren, wenn der Papa das als Papa verkörpert und die Mama das als Mama? Ja, also da einfach noch mal reinzugucken und Klarheit zu gewinnen gemeinsam irgendwie.
Na,
Genau.
spannend. Heute ist Donnerstag, nächste Woche Dienstag ist der 15.10. Da ist der nächste Väterabend abends um 20:30 Uhr, gell? Genau. Packe ich in die Podcast-Beschreibung und in den Newsletter. Dann wechsle ich mal das Thema. Du hast erzählt, du hast im Sommer einiges erlebt, du warst unterwegs. Du hast mir erzählt, du hast was bei einer Männerinitiation. Das ist ja
Ja.
jetzt was typisch Männliches. Von Fraueninitiation habe ich noch nie gehört, aber auch noch, also Männer habe ich schon häufiger gehört. Aber da wüsste ich gerne, was ist das? Und du warst auf einer Familienfreizeit und hast da Workshops geleitet und mit Männern gearbeitet. Da mag ich dich einfach ein bisschen erzählen hören, was du gemacht hast. Fangen wir vielleicht mal mit der Männerinitiation an. Was ist das?
Ja, also das Spannende ist, also ich mag erst noch mal kurz sagen, es gibt auch Fraueninitiationen. Dasselbe
Okay.
Institut macht auch Initiationen für Frauen. Ja, was früher vielleicht, oder früher, sehr viel früher und vielleicht auch vor allem noch bei den indigenen Völkern auch nach wie vor Tradition hat, ist sozusagen, dass es einen Zeitpunkt gibt, wo der heranwachsende Junge dann irgendwann diesen Übergang macht von dem ja, Jugendlichen hin zu dem jungen Erwachsenen, beziehungsweise den Erwachsenen. Und ich sag mal so, wenn wir uns jetzt die indigenen Völker vorstellen, dann hat das viel vielleicht mit einem Tanz ums Feuer herum zu tun oder dann mit einem gemeinsamen Ausflug in den Wald, in den Urwald sozusagen und da irgendwie eine Aufgabe erledigen, erleben, aber begleitet sozusagen und getragen von den anderen Männern des Stammes sozusagen, ne? Und das ist in unserer westlichen Kultur verschwunden oder hat vielleicht auch nie so die Präsenz gehabt. Da bin ich nicht ganz im Bilde, aber sozusagen die Vorstellung war, was mich angetrieben hat, dorthin zu gehen, ist, wenn wir so den Eindruck haben von uns als Mann, uns fehlt vielleicht ein bisschen die Orientierung. Also was ist so was sind so männliche Aspekte, die wir in unserem Leben stärker repräsentiert haben wollen, die wir selber stärker leben möchten? Dann kann so eine Männerinitiation ein Raum sein, sich darüber eine größere Bewusstheit zu verschaffen. Und das war jetzt eine ganze Woche tatsächlich, wo es darum geht, erstmal sich mit dem Alten, also das, was einen sozusagen bis zu dem Zeitpunkt des Beginns der Veranstaltung beschäftigt hat, im Kontakt mit der Mutter, im Kontakt mit der Vater, vielleicht auch im Kontakt mit Freunden und vor allem mit einem selbst, sich darüber klar zu werden, was ist da früher also alles gewesen, was hat mich geprägt und sich neu auszurichten auf das, wie will ich es in Zukunft anders haben, welche Aspekte in mir möchte ich anders betonen, möchte ich vielleicht klarer leben und der Übergang selber ist dann im Prinzip begleitet von den Männern, die das leiten. Unter anderem eine Nacht alleine draußen im Wald. Und sich in diesem Prozess über das eigene Mannwerden sozusagen auch nochmal irgendwie bewusst zu werden. Weil wenn ich jetzt so auch vor allem an meine Zeit zurückdenke, viele Dinge kamen Schlag auf Schlag. Also, ne, irgendwie bis ich 18 war, habe ich Abi gemacht ungefähr. Das war eine sehr hochfrequentierte Zeit. Ich habe oft Freunde getroffen. Dann nach dem Abi ging es in Zivildienst. Nach dem Zivildienst ging es ins Studium. Nach dem Studium bin ich dann Papa geworden, habe geheiratet, noch ein Kind bekommen, ein zweites. Also da ging es Schlag auf Schlag und irgendwie bin ich jetzt mittlerweile 39 Jahre alt und das ist alles so fließend gewesen, was nicht verkehrt sein muss. Aber es gab keinen Punkt, an dem jemand gesagt hat, so, und ab heute gehörst du nicht mehr zu den jungen Menschen, sondern du gehörst zu den reiferen Menschen. Und ich hatte ein ganz, ganz wundervolles Erlebnis auf dieser Männerinitiation, ohne da zu viel ins Detail gehen zu wollen, auch aus Zeitgründen. Wir haben einen Schwellengang gemacht. Da lasse ich jetzt auch mal kurz weg, was das ist. Es ist im, was du jetzt wissen darfst als Hörerin oder Hörer ist, ich war also im Wald unterwegs mit der Frage oder mit der Bitte, wie ich mehr mit mir selber in Übereinstimmung und Einklang leben kann. Und habe dann verschiedene Sachen gesehen, die ganz, ganz spannend sind. Und da könnte ich ganz lange erzählen. Aber es gab eine Sache, die mich nach wie vor sehr berührt. Ich stand auf der diesseitigen Seite von einem Bach und auf der anderen Seite hatte ich den Eindruck, als würde mich gerade ein junger Baum rufen. Und wenn so der Schwellengang, der sagt so, dann folge deinem Impuls. Und Gut, dann bin ich halt mit ein bisschen Anlauf über diesen Bach gesprungen und bin auf diesen jungen Baum zugegangen. Und das war, glaube ich, eine ganz junge Birke und habe meine Hand draufgelegt. Und es war auch ganz weiches Holz noch und ganz glatt. Und dann sagte der Baum aber zu mir: Ich war das nicht, der dich gerufen hat, aber schön, dass du hier warst. Und hat das auch so in der Vergangenheit formuliert. Und dann ließ ich meinen Blick vielleicht um 10, 15 Grad und habe ich den verändert und daneben den Baum geschaut. Und dahinter war ein deutlich älterer Baum mit einer zerfurchten Rinde. Und der hat gesagt: Ja, komm her, ich habe dich gerufen. Und dann war das für mich so wieder die Versinnbildlichung von, dass dieser junge Baum, das warst du mal. Ja, das war mal das, was deins war. Du gehörst hier jetzt zu den älteren Bäumen und oder zu den älteren Männern. Und es hat mich sehr berührt, weil ich auch oft in Männerkreisen in letzter Zeit festgestellt habe, dass ich mich so erlebt habe als immer wieder in Erwartungshaltung, ah ja, die älteren Männer, die um mich rum sind, die müssten mir irgendwie was Weises mitteilen. Und mich selber dann irgendwie ein bisschen klein und so gefühlt habe, ja, ich bin ja noch einer der jüngeren Männer. Und als ich dann dabei erlebt habe, wie sie so sprechen, fiel mir auf, nee, ich habe auch ganz schön viel Weisheit schon zu teilen. Und ja, das war so für mich einfach jetzt nochmal dieser Übergang von, okay, ich gehöre nicht mehr zu den jüngeren Männern, sondern ich bin jetzt eher so im Kreis der Reiferen angekommen. Und ja, das war für mich meine ganz persönliche Initiation. Das, was dann sozusagen als Ritual mit dieser Nacht im Wald noch gefolgt ist und so, das war für mich gar nicht mehr so kraftvoll wie dieser Moment. Aber das war auf jeden Fall eine sehr spannende Erfahrung für mich und hat mich sehr bestärkt in dem, ja, auch in diesem Wissen oder ja, dass ich wirklich einfach auch viel Lebenserfahrung jetzt schon habe. Ja, auch wenn es natürlich vielleicht jetzt mal gerade die Hälfte des Lebens ist, aber trotzdem merke ich, da ist viel Lebenserfahrung, die ich auch schon weitergeben kann und darf. Und ja, es hat mich einfach auch nochmal bestärkt in diesem Weg, den ich gerade gehe.
Danke fürs Teilen. Ich habe Gänsehaut gehabt. Das ist eine schöne Geschichte. Ah.
Ja, und das andere, wovon du gesprochen hast, das war dann die Familienfreizeit diesen Sommer, genau. Da habe ich einerseits in der Kinderbetreuung gearbeitet, um mir das gut finanzieren zu können, auch ein Stück weit. Und das war auch sehr, sehr spannend, ganz viele wertvolle Erfahrungen gemacht. Bin ja selber früher auch Lehrer gewesen und habe natürlich daher die Erfahrung mit den Kindern gehabt. Aber der andere Schwerpunkt war dann am Abend tatsächlich den einen oder anderen Workshop oder das eine oder andere Seminar zu geben. Und ja, es war auch total spannend. Da habe ich auch zwei Männerkreise mitgestaltet. Und einfach wieder zu erleben, gerade auch wenn Männer das zum ersten Mal machen, ja, wie kraftvoll das ist, wenn wir uns so als Männergruppe irgendwie verbinden, da ein Austausch da ist und da ein ehrliches Zeigen da ist. Und ja, und das Highlight für mich war auf jeden Fall, weil ich im Moment auch ganz viel mit Paaren tatsächlich arbeite, und mich darum bemühe, dass so die Paare, die zu mir kommen, die vielleicht so, ja, mehr oder weniger kurz vor der Trennung stehen und den Bock nochmal umstoßen wollen, sozusagen, und die Richtung nochmal ändern möchten. Da habe ich mir also in letzter Zeit auch viel konzeptuell Gedanken gemacht und auch aus der eigenen, ja, partnerschaftlichen Geschichte heraus. Und dann hatte ich die wundervolle Erfahrung, selber eben dazu einen Seminarabend geben zu können. Und es war sehr, sehr bestärkend, auch wirklich überwältigendes Feedback, was ich so nicht erwartet hätte. Und ich hatte das angesetzt für, ich glaube, 90 Minuten. Nach 90 Minuten habe ich dann gesagt, ja, ich weiß, hier ist super viel los und es gibt so viel Angebot. Und wenn ihr noch mal wechseln wollt oder wenn ihr ins Bett gehen wollt oder was auch immer, dann, ich habe ja gesagt, 90 Minuten, also ist der Raum jetzt hier geöffnet und niemand wollte gehen und alle sind noch eine Stunde geblieben. Bis dann sozusagen irgendwann ich so am Ende gekommen bin. Und ja, es war einfach sehr, also waren zwei sehr, sehr wertvolle Erfahrungen für mich diesen Sommer auf jeden Fall, die mich, denke ich, als Mensch auch nochmal geprägt und haben reifen lassen. Ja.
Das heißt, wenn ich als Paar mich beraten möchte oder Unterstützung haben möchte, könnte ich mich mit dir in Verbindung setzen und sagen, hey, kannst du mal mit uns zusammen auf unsere Partnerschaft gucken?
Von Herzen gerne. Ich glaube, das ist im Moment mein Ruf. Also ich mache das, ich gestalte die Räume für die Männer und Väter sehr, sehr gerne. Und das ist auch Teil des Rufes. Aber wenn ich jetzt so wirklich diesen Schwerpunkt setzen würde, wo ich sagen würde, ja, wenn man von Berufung sozusagen spricht, dann ist es bei mir gerade diese Paararbeit. Auch weil ich da glaube, zwei, drei wertvolle Schlüssel entdeckt zu haben. Wie wir beispielsweise in Momenten, wo wir wirklich ausgelöst, man sagt ja landläufig auch getriggert sind, wo wir wirklich auch mit Wut und Ärger oder Verletzung reagieren, wie wir dann trotzdem in Verbindung und in Sicherheit miteinander sein können. Ja, also das ist nicht alles neu. Das ist teilweise auch Wissen, was ich mir inzwischen angelesen habe, natürlich. Aber es gibt schon Momente aus der eigenen Partnerschaft und aus der eigenen, sagen, Praxis heraus, wo ich auch Erkenntnisse hatte mitten in der Situation, also quasi selber getriggert und irgendwie und jetzt Schalter umlegen. Wie geht das? Ah, okay, so geht's. Wow, wie genial. Hat das schon mal jemand geschrieben? Nein, ich glaube nicht. Gut, dann nehme ich das jetzt. Ja, also das, genau, da merke ich, da ist einfach gerade ein Riesenruf. Und wenn jemand Interesse hat, also herzlich gerne. Ich habe, glaube ich, auch auf der Seminarveranstaltung gesagt, wenn man mir eine E-Mail schreibt, ich habe noch nicht so viele Leute, die mir schreiben oder die ich begleite, dass ich gar nicht mehr antworten könnte. Also wenn man jetzt vielleicht an die Leute, die schon länger in diesem Business in Anführungsstrichen unterwegs sind, schreibt, kriegt man unter Umständen gar keine Antwort mehr. Wenn man mir schreibt, bekommt man garantiert noch eine an.
Ja, das geht jetzt auch an alle Mädels, die mir hier zuhören. Alex und ich, wir arbeiten ja hinter den Kulissen auch immer wieder zusammen und unsere Kinder sind befreundet. Also wir sehen uns auch regelmäßig, mehr oder weniger regelmäßig, aber mehrmals im Jahr auf jeden Fall. Und jedes Mal hat Alex die, also wenn wir einchecken miteinander, die ein oder andere Frage, wo ich denke, ich könnte da jetzt reingucken, wenn ich wollte. Ich will vielleicht gerade nicht, aber du hast ein Talent dafür so einfühlsam und voller Liebe Fragen zu stellen und so, also ich erlebe das immer, wenn du mich so kitzelst mit Fragen, dass du so von Herzen bei mir bist und wirklich nur das Schönste und Beste und Tollste für mich möchtest und dass du mich einlädst, um dieses Schönste und Tollste und Beste zu erreichen, vielleicht mal an der Stelle zu gucken oder vielleicht mit meinem Partner noch mal das Thema zu besprechen oder hier vielleicht nochmal auf die Perspektive meines Partners zu gucken. Also ich merke dann immer, wie ich denke, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Und das arbeitet aber wochenlang in mir weiter. Und bisher, ne, also ich meine, ich habe das Handwerkszeug, das da zu wissen, was du möchtest und das dann auch zu tun. Und gleichzeitig denke ich, jeder, selbst wir, wo wir gut miteinander reden können, ich glaube, jedem Paar täte es gut, wenn alles gesund ist und alles fit in der Beziehung, ja. Das könnte man ja auch zusammen mal feiern. So, ich
Ja, voll.
glaube, jedes Paar hat es sich verdient, sich jemanden wie dich an die Seite zu holen, um mit wunderhübschen, liebenden Fragen sanft dazu eingeladen zu werden, zu gucken, lebt ihr gerade das, was ihr leben möchtet? Und lebt ihr das, was gut zu euch in eurer Persönlichkeitsstruktur, zu eurer Vision, zu euren Herzenssehnsüchten passt? Und ich habe immer Angst davor zu entdecken, dass das nicht ist, habe ich ja eben schon gesagt, aber auch zu erkennen, ja, und der Stelle, und die gibt es zum Glück bei uns auch, an der und der Stelle ist es so schön, wie es ist. Und das trägt mich zum Beispiel auch durch die unangenehmen Situationen im Alltag, wo ich denke, okay, jetzt reiben wir uns hier, nochmal wertzuschätzen, wie viele andere Dinge wir auch haben. Und das ist ja gemeinsame Arbeit und das auch gemeinsame, dieses gemeinsame zu feiern. Und zu sagen, wir haben jetzt hier eine herausfordernde Situation und gleichzeitig leben wir seit 20 Jahren zusammen. Und es gibt so viele Dinge, die vielleicht nicht selbstverständlich sind, aber die wir uns aufgebaut haben, die sich total stimmig anfühlen. Und nein, es fühlt sich dann immer nach großer Krise an direkt, weil es ist so, oh Gott, und nein, die Kinder spüren das ja sofort. Kinder haben ja voll die Sensoren und unsere Kinder sind dann auch so, trennt ihr euch jetzt? Weil wir mal einen Streit haben, wir streiten ja nicht, aber wir haben Konflikte und dann wird es vielleicht mal ein bisschen garstig. Und wenn sie mit, also wenn unsere Kinder mitbekommen, dass wir miteinander so reden, wie wir sonst mit ihnen reden würden, dann merken sie, da ist Alarmstufe rot, da ist irgendwas. Und ja, und diese, also das ist, fühlt sich dann ja direkt dramatisch an, wenn man das nicht gewohnt ist, irgendwie. Ja, also da kann ich nur jedem sagen, der Alex, der stellt so Fragen. Das ist voll nett, wenn man sich dann gut aufgehoben fühlt, wenn man nicht allein ist mit der Antwort.
Danke, dass du das so formulierst, ja.
Ja. Zum Abschluss, Und das ist die Überleitung auf eine dann weitere Podcast-Folge, die vielleicht nicht erst in einem Jahr kommt. Du hast eine Ausbildung gemacht, die heißt ACT-Ausbildung. Und ich habe irgendwann mal angefangen, es ist mir noch mal woanders begegnet. Genau, ich habe dich gar nicht gefragt, was das ist. Ich habe einfach hingenommen, das ist eine ACT-Ausbildung, wunderbar, die hat dich sehr beschäftigt. Und dann habe ich in einem anderen Zusammenhang ein Buch gelesen, auf dem Buchklappeninnentext. Da stand was von wegen vom Erfinder von ACT. Und ich dachte, hä? Das macht doch der Alex. Was ist denn das überhaupt? Und das hat ja ganz viel auch mit dem zu tun, was wir in der GfK machen. Was ist ACT? Das vielleicht noch zum Abschluss. Und inwiefern bereichert das deine Arbeit?
Ja, also ich bin da sozusagen an zwei Punkten drüber gestolpert. Zum einen bei einer Freundin von mir, die diese Ausbildung zuvor schon gemacht hat, was ich aber nicht wusste. Ich habe erst später erfahren, dass wir beim selben Ausbilder die Ausbildung gemacht haben. Und von einem Freund von mir, der Psychologie auch studiert hat und mittlerweile auch arbeitet. Wir waren zusammen auf dem Wanderwochenende und er kramte um 3 Uhr nachts, wir haben uns ein Zimmer geteilt, um 3 Uhr nachts noch kramte er noch ein Buch heraus und da stand dann Akzeptanz- und Commitment-Therapie drauf. Also das ist ACT, das steht für Akzeptanz- und Commitment-Therapie. Und das Spannende und weshalb es auch mit der GfK so wundervoll zusammengeht, ist, die Akzeptanz- und Commitment-Therapie will sozusagen eigentlich gar nicht therapieren. Sie sagt, dass Schmerz und Leid beide gleichermaßen zu unserem Leben gehören und dass prinzipiell erstmal alles da sein darf, was da ist. Das ist ja auch eine zentrale Aussage aus der gewaltfreien Kommunikation. Außerdem geht es in der Akzeptanz- und Commitment-Therapie sehr viel um das sogenannte Gewahrsein des gegenwärtigen Augenblicks. Also was ist gerade da? Was spüre ich gerade? Was beschäftigt mich gerade? Verlieren wir mitunter sowohl emotional als auch rational aus dem Blick oder aus dem Körper, wenn wir im Alltag so vor uns her, wie sagt man, mageln, tun, ne?
Leben,
Also
funktionieren.
leben, funktionieren. Genau, und das hat mich so angesprochen, dass ich gesagt habe, okay, das interessiert mich, dass ich buchstäblich, ich hatte am von Samstag auf Sonntag war die Übernachtung, wo der Freund von mir, Danny heißt er, das Buch rausholt, darin liest. Und ich noch eigentlich total müde sage, okay, wenn er, weil ich weiß, er hat auch immer sehr, sehr wertvolle Sachen sozusagen. Wenn er damit beschäftigt und um diese Uhrzeit das noch liest, muss es wertvoll sein. Also habe ich das Handy angeschmissen, mir gleich die nächste Ausbildung rausgesucht, am Montag den Ausbilder angerufen und der sagt, morgen geht der Kurs los.
Oh nein!
Okay. Er hat das auch dann so damals in dem ersten Call so gesagt, ja, und der Alexander ist auch noch dazu gekommen, der gehört zu den ganz kurz Entschlossenen. Und es war wie wirklich so Schlüss ins Schlüsselloch oder auf gut Kölsch gesagt, Arsch auf Eimer. Also das ist irgendwie eine so unglaublich wertvolle Ergänzung, die GfK als Grundlage zu haben, als Haltung, als Kommunikationsmittel und die Akzeptanz- und Commitment-Therapie mit vielen ihrer Übungen, Tools und auch nochmal der Haltung. Unterfüttert das ganz genial und wirklich ist für mich ein ganz großer Gewinn auch für ganz viele Sachen, also sowohl für die Partnerschaft, für die Familie, aber auch für die Arbeit oder das, was ich mir jetzt vorgenommen habe.
Also
Genau.
nochmal ein Meerströmen. GfK ist ja nur eine von vielen Möglichkeiten, sich an Themen anzunähern und mit sich zu
Ja.
arbeiten. Und ich finde das großartig. Und ich weiß von den Erzählungen, denen ich dir lauschen durfte jetzt im Sommer, dass du echt auch viel von deinen Erkenntnissen und den Kompetenzen aus der ACT-Ausbildung schon integriert hast in deine Arbeit. Also ich meine, die ganzen Väter in den Väterabenden profitieren da auch von.
Ja.
Und du hast gesagt, du hast jetzt noch was Neues angefangen, um noch eine Lücke zu schließen, die sich aufgeteilt hat. Es ist ja auch immer spannend, wenn wir mit Menschen arbeiten, merken wir, dass uns da noch was fehlt, ne? Und ich bin ganz tief in die Entwicklungspsychologie eingetaucht, weil ich gesagt habe, ich kann mit der GfK mich ein kindliches Verhalten annähern, aber manche Dinge sind auch einfach wissenschaftlich erwiesen und ich brauche noch mehr aus der Wissenschaft. Und du hast auch noch eine Lücke aufgetan. Welche Lücke schließt du jetzt? Mit welcher Ausbildung?
Also ich tatsächlich mache ich bei der Verena König, die neurosystemische Integration Ausbildung. Also es ist eine Ausbildung auch zum Coach. Das bin ich zwar schon oder ich praktiziere als solcher noch, aber das ist nochmal so ein Bereich, genau, wo es total um das Thema Trauma geht. Also Verena König, die wahrscheinlich ja auch ein paar Hörerinnen und Hörer kennen, steht eben sehr für dieses Thema Trauma. Und weshalb es mich anspricht, ist, ich komme über die ACT, die übrigens, um den Bogen noch zu schließen, auch für mich eben auch so eine wissenschaftliche wissenschaftlichen Hintergrund nochmal bildet, auch für die Arbeit mit den Menschen. Ist auch hocheffektstark und ganz besonders auch untersucht und hat viele, genau, viele Studien auch im Hintergrund, die direkt. Genau, und da gibt es eine Übung, die halt nennt sich die Überlebensregel. Und die Überlebensregel dreht sich darum, also in der ACT, herauszufinden, welche Muster wir uns angeeignet haben, um bestimmte Dinge in unserem Leben zu schützen, die uns aber heute nicht mehr dienlich sind, weil sie da uns davon abhalten, eigentlich unser Innerstes und Wahres zu leben und eigentlich die wirkliche Liebe und Anerkennung und Verbindung zu leben, die wir leben wollen. Und als ich das in meiner Arbeit mit den Menschen irgendwie festgestellt habe, wohin die Überlebensregel sozusagen führt, dann habe ich festgestellt, okay, da kommen wir vielleicht in den Bereich Trauma hinein. Und dann kommen wir vielleicht auch in den Bereich hinein, wo es auch noch gar nicht klar ist, dass es hier um Trauma geht. Und gerade wenn ich mich jetzt sozusagen in der Paararbeit auch weiterentwickeln möchte, geht es viel darum, wie erzeugen wir gegenseitig bei uns Verletzungen oder reißen alte Wunden sozusagen wieder auf. Ja? Also man sagt, dass wir uns unterbewusst Partner suchen, die sozusagen zu unseren eigentlichen Verletzungen passen, weil dann können wir uns mit unserem Verhalten, das wir in der Kindheit uns angeeignet haben, um uns zu schützen, genauso wieder verhalten. Das gibt uns also Sicherheit, Gewohnheit, um uns wieder zu schützen. Und das ist aber auch viel der Ort an oder die Stelle, an der viele Partnerschaften dann irgendwann auseinandergehen, weil eigentlich geht es nicht darum, die alten Verletzungen immer wieder zu erleben. Dafür haben wir uns nicht jemanden an unsere Seite geholt, sondern wir wollen diese Verbindung spüren, diese Zweisamkeit, dieses gemeinsame Sein, das angenommen Sein. Und da ist mir eine hohe Traumasensibilität tatsächlich sehr wichtig. Und da habe ich gemerkt, ich könnte mir das jetzt zwar alles schnell anlesen, aber das wäre nicht so fundiert, wie jetzt 10 Monate lang eine wirklich intensive Ausbildung noch zu machen, die auch viele Praxisanteile hat, wo es ganz viel, ja, wirklich, wirklich, wirklich wissenschaftliches Wissen gibt, und wo alleine die Auftaktveranstaltung mir schon Gänsehaut gemacht hat, wo ich so dachte, okay, wenn jetzt schon die Auftaktveranstaltung so ein Gamechanger für mich bereithält, wie wird das dann über die nachfolgenden 10 Monate sein? Und es schließt
Krass.
sich wirklich viel an, wo ich gerade merke, auch das bereichert mich wieder enorm, wo aber auch noch neue Fragezeichen auftauchen und wo ich auch gespannt bin, wie sich die sozusagen in Ausrufezeichen verwandeln. Ja, genau.
Ich finde, was du damit machst, ist, du erweiterst unglaublich dein Wirkungsfeld, denn meine Überzeugung ist, dass die gewaltfreie Kommunikation, die kommt aus der Psychologie und die ist psychologisch auch tiefenwirksam, wenn sie so wie sie konzipiert ist, auch praktiziert wird und gelebt wird. Aber die GfK ist eine Methode, ein Tool, etwas, das vor allen Dingen im Hier und Jetzt wirksam sein möchte. Also bietet sich hervorragend an für Coaching und für Selbstreflexion und für das Hier und Jetzt. Ich versuche das immer so zu erklären, zu sagen, du lernst mit der GfK, mit den Triggern, die du hast, umzugehen. Also du lernst, wenn du ausgelöst wirst, mit diesem Auslösen umzugehen, das wahrzunehmen und vielleicht durch Selbstreflexion auch dann nicht mehr ausgelöst zu sein. Was du aber nicht tust mit der GfK, ist in die Vergangenheit zu reisen und den Trigger zu eliminieren. Und ne, das ist für mich der Unterschied zwischen Coaching und Therapie. Und ich verweigere mich immer und ich verwehre mich immer zu sagen, die GfK sei ein therapeutisches Tool oder ist Therapie. Mag sein, dass Menschen sich dann therapiert fühlen und das ist auch wirklich balsam für die Seele, aber wir heilen nicht in der Vergangenheit und für mich ist da eine Riesenlücke. Ich habe schon mit der Annalieke von Langendorf gesprochen, die macht innere Kindarbeit. Das ist genau das Gleiche, mit der habe ich mich lange gerieben. Dürfen GfK-Trainer innere Kindarbeit machen oder müssen sie in innerer Kindarbeit geschult sein? Dürfen GfK-Trainer Glaubenssatzarbeit machen oder nicht? Glaubenssätze sind für mich auch so ein Ding. Ich kann in der Gegenwart den Glaubenssatz würdigen und wertschätzen und analysieren, ihn durch einen neuen Glaubenssatz zu ersetzen, war nie Teil einer GfK-Idee. Ne? Rosenberg hat das auch gemacht, aber der hat das in seinem Buch zum Beispiel, nirgendwo hat er stehen, wie man aus einem alten, nicht mehr dienlichen Glaubenssatz jetzt einen neuen kreiert. Ich kenne aber viele GfK-Trainer, die vielleicht mit Zusatzausbildung, vielleicht aus Erfahrung das anbieten. Ich finde, dass das mehr Kompetenzen braucht als nur in Anführungsstrichen fundiertes GfK-Know-how. Und das, was du jetzt machst mit Verena König und auch mit der ACT, ist nochmal Dinge in deine Kompetenzen reinzuholen, die diese Grenze. Ich komme an meine Grenzen in 1:1 Beratung. Ne? Ich kann irgendwann sagen, so, und an dem Punkt geht es jetzt um deine Eltern, geht es um deine Kindheit. Wir können doch gucken und deine Kindheit von heute aus beobachten. Aber ich reise nicht mit dir in deine Vergangenheit. Und das könntest du tun.
Das könnte ich tun, ja.
Mit so einer Ausbildung. Und das ist, und du bist dann immer noch nicht Therapeut, aber du kannst diese Grauzone, und du hast eben gesagt, manchmal ist uns noch nicht so ganz bewusst, ob es ein Trauma ist oder nicht. Du könntest zumindest feststellen, ob es das ist. Ich habe davon null Ahnung. Ich kann das nicht. Ich kann nur sagen, hier ist meine Grenze erreicht. Und da, wo du stehst, weiß ich nicht. Und du könntest zumindest gucken, wo stehen denn die Menschen? Und das ist natürlich in der Paararbeit total wertvoll, wenn du mir als Ehefrau zum Beispiel sagen kannst, hey, ich habe jetzt mit euch als Paar gearbeitet und ihr habt als Paar herausgearbeitet, dass du als Frau, immer wenn du das sagst, unbewusst eine alte Verletzung bei deinem Mann anrührst. Und weil du das nicht wusstest, und weil dein Mann das auch nicht wusste, hattet ihr immer diesen Konflikt. Jetzt weiß er es und muss lernen, damit umzugehen. Und du weißt es und kannst dein Verhalten entsprechend anpassen. Nicht, weil du ihm jetzt einen Gefallen tun möchtest, sondern weil du jetzt das Bewusstsein darüber hast, dass das, was für dich nicht schlimm ist, für ihn traumatisch war.
Ja,
Wie
ganz
viel Frieden wir in Familien holen könnten, wenn alle sich darüber bewusst wären. Und ich kann das nicht, aber du kannst das. Und du arbeitest nicht nur mit Männern. Was für ein Gewinn.
Ja, ich genau, ich bin das ist, ich bin da auf dem Weg dahin, das immer mehr genau mit Hintergrundwissen noch zu füllen. Und genau das ist aber der Kern, den hast du sehr schön zusammengefasst. Also wirklich dieses Bewusstsein zu erhöhen für, wo verletzen wir den anderen in seinen Grundfesten. Und was wir garantiert nicht wollen, es sei denn, wir haben böse Absichten sozusagen, ja, aber das wollen wir normalerweise nicht. Und wenn wir das abstellen können, im Sinne von, genau wie du es gesagt hast, der eine kann sein Verhalten ein bisschen verändern, kann seine Wortwahl verändern. Und der andere kann sich bewusst machen, okay, wenn ich hier getroffen bin, dann löst das diesen alten Film, diesen alten Schmerz aus. Aber es ist nicht meine Partnerin, die diesen alten Schmerz sozusagen hervorruft. Also es ist nicht diese Person, sondern es ist alt. Und genau, und dann finden wir Frieden und können die Muster durchbrechen und können in diesem Moment sogar aufeinander zugehen. Uns die Hände reichen oder sogar umarmen und sagen, hey, bin auf deiner Seite, wir brauchen nicht kämpfen, wir sind hier zusammen. Ja, an der Stelle.
Ich lasse das so stehen. Es war ein schönes Gespräch heute mit dir, Alex. Vielen Dank.
Ja, auch danke dir fürs Moderieren und Durchführen.
Wir sprechen uns wieder über die ACT-Ausbildung im Detail. Und ich packe alle Infos in die, man sagt so schön, in die Shownotes, in die Podcast-Beschreibung. Und du sagst mir, sobald deine Webseite live ist und man dich, also ich brauche noch eine E-Mail-Adresse, die packe ich da auch rein, damit
Ja.
Menschen dir schreiben können, weil du gesagt hast, du antwortest auch.
Sehr gerne.
Super.
Vielen
Vielen
Dank.
Dank.
Sehr genossen.
Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, Alex.
Ciao.